Hallo, freut mich. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast gibt dir ein wenig Einsicht. Meine Gäste erlauben einen Einblick in ihr Leben und erzählen rund um ganz besondere Themen. Ja, das hier ist so, ja, Geschwätzeltes. Ich bringe nice Gäste mit. Mal schauen, wer der Nächste ist. Ja, ja, so, ja, 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 so, ja. Geschwätzeltes.
Scheiß Veganer schon wieder. Die isst bestimmt den ganzen Tag nur rote Zwiebeln. Wahrscheinlich zum Frühstück so Obstsalat mit roten Zwiebeln. Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soja Geschwätzeltes. Heute mit der lieben Amelie.
Hallo.
Die Amelie hat uns was mitgebracht, und zwar eine Studie, bei der sie mitgewirkt hat. Genau, darüber möchten wir ein bisschen reden, und es wird auch darum gehen, wie du, Amelie, zum Veganismus gefunden hast. Vielleicht auch ein bisschen wieder von meiner Seite, wie ich so zum Veganismus stehe. Ja, how much is the dish, heißt diese Studie. Schon ein sehr aufreißerischer Name, finde ich. Worum geht's denn da genau?
Genau, also was wir machen wollten in dieser Studie ist eigentlich so ein bisschen der Kostenwahrheit von unseren Lebensmitteln nachgehen. Also wir kaufen ja Lebensmittel vor allem in Deutschland relativ günstig ein. Und es liegt halt daran, dass einfach der wahre Preis von diesen Lebensmitteln noch nicht so ganz auf dem Preisschild feststeht, sondern dass es einige Kosten gibt, die halt versteckt bleiben, die so anfallen während der Produktion. Und dieser Wahrheit wollten wir da eben auf den Grund gehen.
Okay. Und wenn man da so ein bisschen forscht, also ich hab mich da auch so ein bisschen vorbereitet, ja, es gibt ja auch Videos über diese Studie, oder da erzählt ihr von dieser Studie, und man kann auch ein bisschen online recherchieren, dann ist es schon spannend, wenn man sich vor allem die Produkte anschaut, die tierischen Ursprungs sind, oder?
Ja, absolut. Also wir hatten uns eben jetzt zunächst mal auf drei verschiedene Kostentreiber sozusagen beschränkt. Und das waren eben Treiber ökologischen Ausmaßes, sage ich jetzt mal, also die ökologische Auswirkungen quantifiziert und dann auch bepreist haben sozusagen. Und da merkt man absolut einen Unterschied zwischen vor allem pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln. Und das liegt halt einfach daran, dass die Produktionskette von tierischen Lebensmitteln so viel komplexer ist und so viel länger dauert und so viel ineffizienter ist als die von pflanzlichen Lebensmitteln.
Okay, und dann ist da die Rede von versteckten Kosten, genau, die hinter diesen Produkten stehen. Was sind denn so versteckte Kosten? Also was kann man darunter verstehen?
Genau, also ich glaube, das griffigste Beispiel wären Treibhausgaskosten. Also durch die Landwirtschaft entstehen ja Treibhausgase durch die Produktion. Zum Beispiel bei Rindern entsteht Methangas, was ein Treibhausgas ist. Aber auch in der normalen landwirtschaftlichen Produktion durch den Betrieb von Wirtschaftsmitteln wie irgendwie einem Traktor oder sowas, aber eben auch durch die Bewirtschaftung von Boden entstehen Treibhausgase während der landwirtschaftlichen Produktion. Und diese Treibhausgase, das ist wie beim Kohlekraftwerk oder so, den Schaden, der dadurch angerichtet wird am Klima zum Beispiel, der wird eben nicht bepreist derzeit. Man spricht ja jetzt auch über Treibhausgassteuern oder vielleicht auch, was ja Fridays for Future auch oft durchsetzen möchte, sind so Treibhausgaskosten oder dass einfach Industrien für ihre Treibhausgase aufkommen. Und das ist bei der Landwirtschaft eben genau das Gleiche. Also diese Treibhausgase entstehen durch die Produktion, aber die sind halt nicht im Preis wiedergespiegelt von den Lebensmitteln.
Ja, und wie würde sich das denn äußern, wenn man die jetzt dann tatsächlich auf die Lebensmittel übertragen würde?
Also was halt bei dieser ganzen Sache wichtig ist, ist, dass man eben nicht einen Preis oder so eine grundsätzliche Preiserhöhung über alle Lebensmittel berechnet, weil dann hat der Konsument halt keine Chance mehr für sich, eine sinnvolle Kaufentscheidung zu treffen. Und deswegen war es eben auch im Zuge dieser Studie uns sehr wichtig, dass wir Treibhausgasemissionen für verschiedene Lebensmittel berechnen, weil eben jedes Lebensmittel unterschiedliche Treibhausgase auch produziert und auch andere Faktoren wie jetzt eben Energie oder die Stickstoffemissionen. Und deswegen, wie gesagt, war es uns wichtig, dass wir das eben differenziert betrachten. Und was dann halt einfach relativ schnell relativ klar wurde, ist, dass vor allem die tierischen Lebensmittel einen wahnsinnig hohen versteckten Kostenanteil haben.
Okay, und jetzt würde mich interessieren, warst du vor der Studie schon Veganerin oder kam das dann erst mit dieser Studie?
Ich war tatsächlich, wurde während dieser Studie zum Vollblut-Veganer. Ich war allerdings schon vorher eine Weile vegetarisch unterwegs und das lag aber tatsächlich genau an demselben Forschungsschwerpunkt. Ich hatte damals meine Bachelorarbeit auch schon über dieses Thema angefangen und so im Laufe der Bachelorarbeit dachte ich mir so, irgendwie tierische Produkte sind gar nicht mal so geil für die Umwelt und habe dann auf einem Auslandstrip bin ich in mich gegangen und habe mir gedacht, so jetzt bist du mal vegetarisch, probierst es halt mal aus. Und wenn man dann in so die Sphäre eintaucht, liest man ja auch immer mehr und man informiert sich immer mehr und irgendwann wurde dann ganz schnell klar und eben auch durch die vermehrte Forschung in dem weiteren Bereich oder in dieser Studie wurde mir dann klar, dass es mir vegetarisch einfach nicht getan ist. Also dass ich da mehr tun möchte und dass ich vegan leben möchte. Und zu diesem ökologischen Gesichtspunkt kam halt für mich dann einfach auch die tierrechtliche Sache dazu.
Ja.
Was wir jetzt, also wir haben in der Studie jetzt leider noch nicht so tierethische Punkte betrachtet oder man könnte ja auch Tierleben zum Beispiel monetarisieren, also das Wert von einem Tierleben. Das haben wir jetzt noch nicht betrachtet, wir haben uns tatsächlich jetzt erstmal auf ökologische Punkte beschränkt, aber gerade Tierethik, aber auch andere soziale Punkte wie zum Beispiel die Vertreibung von Menschen für Futtermittelanbau in Südamerika zum Beispiel wäre auch ein super interessantes Thema.
Voll. Ja, krass. Also ihr blickt sozusagen hinter die Kulissen, was, wie ich glaube, auch noch nicht so viel getan wird. Ich meine, sonst würde das System ja auch ein bisschen anders aussehen. Sonst würde da vielleicht auch mal, keine Ahnung, irgendein Preisaufschlag auf Produkte kommen, für den wir noch keinen Namen haben. Ich finde es super spannend. Ich habe mich auch noch gefragt, wieso denn Stickstoff? Also ihr habt drei Effekte besonders untersucht. Treibhausgas, Stickstoff und den Energieverbrauch.
Genau.
Warum Stickstoff?
Stickstoff ist so ein bisschen, da weiß man nicht so viel drüber, das redet keiner drüber. Aber tatsächlich ist eins dieser globalen Grenzen, die wir derzeit erreichen, ist auch Stickstoff. Also globale Grenzen, sage ich jetzt im ökologischen Sinne. Zum Beispiel erreichen wir halt einfach eine Sättigung an Treibhausgasen in unserer Umwelt. Wir müssen halt schauen, dass wir die reduzieren und so weiter. Und Stickstoff ist da auch ein Treiber, der sehr, sehr wichtig ist und der sehr gefährlich sein kann. Und zwar liegt es daran, dass Stickstoff und vor allem reaktiver Stickstoff wahnsinnig viele Effekte in der Umwelt auslöst. Unsere Atmosphäre besteht ja zu einem Großteil aus diesem gebundenen molekularen Stickstoff N2. Der ist nicht schlimm, der ist nicht reaktiv, aber durch verschiedene Verbrennungsprozesse zum Beispiel oder auch durch die synthetische Düngemittelherstellung wird halt Stickstoff aufgebrochen, also dieser molekulare Stickstoff, und wird zu reaktivem Stickstoff. Und reaktiver Stickstoff hat dann eben viele Effekte in der Umwelt, die nicht so wahnsinnig geil sind. Wenn man zum Beispiel von gekippten Gewässer redet, dann liegt es an zu viel Stickstoff, was in dem Wasser drin ist. Dadurch sprießen erstmal Algen, weil Stickstoff eben ja ein Düngemittel ist sozusagen, also ein Nährstoff. Dadurch sprießen Algen und es bleibt für andere Pflanzen oder andere Tiere keinen Sauerstoff mehr übrig und so kippt dann Gewässer. Also das ist ein Punkt zum Beispiel. Dann haben wir in Deutschland auch ein Vertragsverletzungsverfahren mit der EU derzeit, weil wir in unserem Grundgewässer zu viel Nitrat haben. Und Nitrat ist auch in Form von reaktivem Stickstoff zum Beispiel.
Okay, und ist das in irgendeiner Form auf tierische Lebensmittelprodukte zurückzuführen?
Absolut, weil es eben so ist, dass ja... Also der Stickstoff aus der Landwirtschaft kommt aus Düngemitteln vor allem. Aus Düngemitteln und eben aus enterischer Fermentation von Rindern oder von Wiederkäuern. Also durch deren Verdauungsprozess wird Methan eben ausgestoßen. Und die zweite Quelle sind eben Düngemittel. Und Düngemittel sind zum einen halt synthetischer Dünger, den man in Fabriken herstellt. Also aus dem molekularen Stickstoff wird dann unter wahnsinnig hohem Energieaufwand Düngemittel hergestellt. Und die zweite Quelle von Düngemitteln sind natürlich Tiere. Gülle, Mist von Tieren. Und das sieht man auch ganz schön zum Beispiel auf der Landkarte in Deutschland. Dort, wo es große Viehbetriebe gibt, vor allem so im Nordwesten NRW, vor allem wo es große Schweinebetriebe gibt, sind die reaktiven Stickstoffemissionen wahnsinnig erhöht. Also da wird am meisten Stickstoff emittiert pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Also da gibt es wirklich eine Korrelation zwischen Tierhaltung und diesem reaktiven Stickstoff.
Und dieser Stickstoff ist böse.
Dieser Stickstoff ist böse. Also zumindest, wenn er zu viel ausgetragen wird. Ich meine, das ist ja bei allem so ein bisschen so. Masse ist nicht gleich Klasse. Also wenn es einfach zu viel gibt, dann ist es halt schlecht für die Umwelt. Und so ist es mit dem Stickstoff auch. Ich brauche natürlich einen gewissen Anteil von Stickstoff, damit überhaupt Landwirtschaft betrieben werden kann, damit überhaupt meine Pflanzen wachsen und ich hier gut landwirtschaften kann. Aber irgendwann ist es halt zu viel. Irgendwann können die Pflanzen diesen Stickstoff nicht mehr aufnehmen und er bleibt dann im Boden oder wird ausgewaschen in Gewässer oder verdampft in die Luft als Ammoniak oder eben als N2O, was wiederum Treibhausgas ist.
Okay, also dieser Stickstoff ist einfach ein böser Finger. Ja. Okay. Ihr habt auf Metadaten zurückgegriffen. Ja, und dann habe ich mich irgendwie so gefragt, also ich meine, das ist ja mega gut, ja, ihr seid nicht selbst ins Feld gegangen, ihr habt euch auf diese, ihr habt so eine Metadatenanalyse gemacht. Aber gäbe es nicht auch vielleicht noch irgendwelche anderen Daten, die mega spannend wären, da zu erfassen, die halt nicht abrufbar sind, weil bisher noch keiner gemessen hat?
Absolut. Also das ist gerade zum Beispiel auch mit, was wiederum wahnsinnig in diese Tierhaltungssache reinspielt, sind zum Beispiel Antibiotikaverbrauch. Wir haben versucht, auch so einen Treiber mit aufzunehmen, aber da ist die Datenlage einfach derart schlecht noch, weil natürlich, also das darf man immer nicht so laut sagen, aber weil halt Pharmabetriebe auf diesen Daten hocken, weil da würde ich jetzt mal ganz vorsichtig behaupten, auch ein bisschen Humbug getrieben wird in der Tierhaltung, weil man einfach Tieren prophylaktisch Antibiotika verabreicht. Und deswegen ist da die Datenlage einfach ein bisschen schlecht. Sowas wäre natürlich super interessant zu erheben. Ist aber für uns, wir sind eine sehr, sehr kleine Forschungsgruppe noch und für uns einfach in dem Umfang leider nicht möglich.
Mhm. Okay. So, und der, also da würde es mich auch noch interessieren, bei dieser kleinen Forschungsgruppe, wie viele seid ihr da?
Wir sind derzeit, so der Kern ist, sind wir 3 Leute.
Ah ja, also so klein.
ja, so klein. Und alle so ein bisschen durch die gemeinsame Ideologie zusammengetrieben worden. Aber ja.
Okay, und da ist da, Moment, ich schau mal kurz in meinen Notizen. Ah, wo habe ich's? Ah ja, ist da der Dr. Gaukler dabei?
Genau,
der Tobias. Okay, ja. Ist der auch vegetarisch oder vegan unterwegs?
Der ist Veganer und zwar schon viel länger als ich. Und ich hatte eben damals beim Herr Dr. Gaukler meine Bachelorarbeit angefangen und ja, wurde dann so ein bisschen... nicht beeinflusst. Natürlich bin ich dann schon selber zu meiner Wahrheit gekommen, aber war auf jeden Fall ein gutes Vorbild.
Ja, cool. Ja, der hat auch irgendwie gemeint, wo war das? Jetzt finde ich das nicht mehr, aber da war auch ein spannendes Zitat von ihm. Bin ich gerade raus. Naja, jedenfalls habe ich mir noch notiert, dass einige tierische Produkte tatsächlich nach eurer Kalkulation 196% teurer wären.
Ja, und also das ist eine unvorstellbare Zahl eigentlich, ne? Aber das liegt halt einfach daran, dass die derzeit so billig produziert werden, dass natürlich dann einen Preisaufschlag auch wahnsinnig hoch, also im Relativen gesprochen auch wahnsinnig hoch zu Buche schlägt. Was man allerdings bei unserer Studie beachten muss, wir haben das Ganze auf Basis von, man nennt es Cradle to Farm Gate gemacht. Also wir sind nur den Weg, den Prozessweg gegangen von Beginn des der Produzierung bis hin zum Punkt, wo der Farmer oder der Bauer sein Gut verkauft. Und wir sind eben nicht diesen weiteren Prozessierungsschritte, weitere Transportwege nach der Farm und so weiter gegangen, sondern wirklich nur bis zum Farmgate und haben diese Preisaufschläge auch auf Basis des Produzentenpreises berechnest. Also nicht auf Basis des Konsumentenpreises, sondern Produzentenpreises. Das bedeutet jetzt bei einem Preisaufschlag von, sagen wir mal, 200%, müsste jetzt der Konsument nicht dreimal so viel für sein Fleisch zahlen, weil relativ gesprochen auf dem Konsumentenpreis wäre das halt ein bisschen weniger.
Mhm. Okay, spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade wenn man dann ab diesem Zeitpunkt, wo im Prinzip eben der Bauer sein Produkt verkauft, auch nochmal ordentlich was hinzukommt, was Treibhausgase oder Energieverbrauch angeht, weil ich meine, die Transportwege sind manchmal total bescheuert und auch extrem lang, extrem groß, extrem weit. Es wird, keine Ahnung, exportiert ins Ausland und so weiter. Von daher, wenn man also, das noch alles dazu rechnet, gut, da ist die Frage natürlich, ob das vielleicht zum Teil schon im Produkt, also im Preis dann inbegriffen ist.
Oder mit Sicherheit die Produktionskosten oder auch die Transportkosten und so, aber wieder halt Treibhausgase, Energieverbrauch oder der Schaden, der dadurch eben angerichtet wird, der halt leider noch nicht. Und es ist wirklich so, dass nach dem Farmgate, also wir sind gerade dabei in halt der weiteren Forschung, ich arbeite jetzt gerade auch daran weiter, diese Systemgrenzen zu erweitern, also dass wir uns auch die nachgelagerten Schritte anschauen. Und es gibt auch schon einige Studien dazu. Und es ist so, dass den größten Teil tatsächlich schon diese erste Produktionskette ausmacht, also bis zum Farmgate. Aber danach macht es natürlich viel aus, wie hoch prozessiert ist das Lebensmittel, das ich kaufe, wie hoch waren die Transport- oder wie weit waren die Transportwege. Also das ist dann schon, macht es dann schon einen großen Unterschied, wo ich auch mein Essen herkriege.
Ja, also kann man schon sagen, wenn man es ein bisschen runterbricht, wenn ich schon Fleisch kaufe, macht es tatsächlich Sinn, lokal das Fleisch zu kaufen.
Die Frage ist dann halt wiederum, wie dieses Fleisch lokal produziert wurde. Wenn ich ein konventionell produziertes Fleisch zwar vom Nachbarsbauer kaufe, kann es aber auch sein, dass der halt seine Futtermittel aus Südamerika herschifft und dass der Pestizide benutzt, dass der Saug raust und dann ist es halt wieder nicht wahnsinnig nachhaltig.
Aber also ich kaufe es doch lokal.
Das ist leider nicht der heilige Gral. Also da muss man wirklich darauf achten, dass man die komplette Produktionskette betrachtet und wirklich jeden einzelnen Schritt nachverfolgen kann. Und deswegen essen wir halt einfach lieber Pflanzen, oder?
Ah ja. Es gibt also eine Lösung. Okay.
Es gibt eine Lösung, ja.
Geil. Ja, was jetzt natürlich auch noch spannend ist, ihr habt da Kosten zusammengestellt, ja, die doch irgendwer tragen muss.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wir sehen das also bis jetzt noch oder bis zu dieser Studie noch ein bisschen Unbedarf und schmeißen jetzt da mal unsere Ergebnisse auf den Markt und dann mal gucken, was passiert. Aber natürlich muss man auf jeden Fall eine Diskussion anregen, wie solche Kosten in den Markt erstmal integriert werden können, wie politische Maßnahmen dahingehend aussehen könnten, wie man einfach tatsächlich der Kostenwahrheit in der realen Welt am Markt nachkommen kann. Und es kann halt einfach irgendwie auch nicht das Ziel sein, dass sich dann nur noch ich nenne es jetzt mal, weil ich keinen anderen besseren Begriff gerade weiß, die Oberschicht Fleisch leisten kann oder so. Also man muss da meiner Meinung nach auf jeden Fall auch auf so soziale Unterschiede dann achten. Ne? Das ist eine sehr komplexe Frage und eine sehr lange Diskussion, glaube ich, die im Nachhinein noch ansteht, die wir jetzt noch nicht in der Tiefe geführt haben, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Und da ist, glaube ich, einfach auch wichtig, dass man ins Gespräch kommt mit der Politik, auch mit der Gesamtgesellschaft, also mit Konsumenten, um dann diesen Fragen nachzugehen.
Ja, jetzt fällt es mir auch wieder ein, wovon der Herr Gaupfer gesprochen hat, nämlich von Marktversagen.
Ja, genau. Ja. Also im Endeffekt sind solche Kosten, solche versteckten Kosten, Marktverzerrungen, weil sie entstehen uns sowieso. Wir kommen alle dafür auf. Wir kommen alle für Klimawandel auf. Wir kommen alle dafür auf, dass unsere Gewässer, wie gesagt, eutrophieren. Wir kommen dafür auf, dass wir an gesundheitlichen Mängeln leiden aufgrund der Emissionen, die durch die Landwirtschaft ausgestoßen werden. Aber wir kommen halt nicht in dem Moment, wo wir die Kaufentscheidung für genau diese Emissionen treffen, dafür auf. Wir kommen als Gesamtgesellschaft dafür auf, aber nicht wir als Veganer zahlen trotzdem mit, obwohl wir das Fleisch nicht essen. Und das sind halt gewisse Marktverzerrungen, die ja, einfach den Markt falsch abbilden.
Mhm. Gibt es da noch irgendwie vergleichbare Beispiele? Ich meine, du hast dich wahrscheinlich auch super intensiv damit auseinandergesetzt, jetzt auch schon seit deiner Bachelor-Thesis, was ja auch schon eine Weile zurückliegt. So, vielleicht machst du dir auch Gedanken vom Einschlafen über solche Themen. Ich weiß es ja nicht. Aber gibt es für dich irgendwie so Beispiele, die, ja, die sich damit vergleichen lassen? Weißt du, so?
Du meinst jetzt mit diesem Marktversagen?
Ja. Bei anderen Produkten, hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Also, ja, mit Sicherheit. Also zum Beispiel, nehmen wir mal Fast Fashion. Wer kommt denn dafür auf, dass in Bangladesch oder in China oder was weiß ich, wo wir unsere billigen Klamotten herkriegen, wer kommt dafür auf, dass Arbeiterinnen sterben müssen, weil irgendwie die Gebäude falsch ausgerichtet sind und sie deswegen einstürzen? Wer kommt für die ganze Kinderarbeit auf? Für die Leute, die halt in Armut gehalten werden, sage ich jetzt mal, um für uns zu produzieren. Das sind alles externe Kosten, alles ausgelagerte Kosten, damit wir halt im Westen an unser Zeug billig kommen.
Ja, da also musste ich auch dran denken.
Ja, also es eben ist auch eine absolute Kritik, sage ich jetzt mal, an unserem westlichen Kapitalismus. Also es funktioniert halt einfach nicht. Wir exportieren unsere Schäden quasi und lassen alle drunter leiden.
Ja, und wir schieben Probleme auf.
Ja, total.
Und überlassen dann die Lösung oder den Umgang damit der nächsten Generation.
Ja, voll. Ich glaube halt einfach, da ist so ein Bewusstsein für all diese Faktoren so, so wichtig in der Gesellschaft. Und das geht aber halt nur durch Bildung. Das geht nur dadurch, dass man anfängt, solche Sachen zu hinterfragen, zu beforschen und dann halt irgendwie rauszutragen.
Ja, es ist auch ziemlich cool, dass ihr da unterstützt werdet in dieser Forschung. Wie wurde dieses Projekt initiiert?
Also das ist tatsächlich von meinem damaligen Betreuer, von Herrn Dr. Gockler, initiiert worden. Und zwar mit einem eigentlich Kulturfestival in München, Kultur- und Musikfestival, die heißen Tollwut. Super cooles Festival, gibt es einmal im Sommer, einmal im Winter. Kleine Werbung. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie, sondern einfach, weil es ein geiles Festival ist. Und die haben uns damals angefangen zu finanzieren für diese Forschungsarbeit. Wir hatten leider von universitärer Seite jetzt keine finanzielle Unterstützung, sondern das kam eben von extern. Und das war aber eigentlich für uns dann ganz cool, auch als wir die Studie rausgebracht haben, weil dadurch es ein sehr großes mediales Interesse halt gab. Und wir immer mal wieder die Chance haben, eben mit, wie jetzt ich mit dir spreche, in deinem Podcast oder auch in, keine Ahnung, diversen Fernsehsendern oder Radiobeiträgen mal über unsere Studie zu sprechen. Und so war das natürlich medial gesehen echt genial.
Und dann hat die Uni gedacht, boah, das ist geil. Die Folgestudie unterstützen wir oder ist es nicht so?
Die Folgestudie, an der ich gerade arbeite, ist noch ein bisschen brotlos. Also ich arbeite jetzt im Zuge meiner Doktorarbeit eben an der Folgestudie, aber leider ohne Stelle an der Uni. Also ich mache das gerade für mich, für meine Zukunft und natürlich auch für die Zukunft der Welt. Man will ja irgendwie auch dadurch was bewirken, aber werde derzeit noch nicht finanziert von universitärer Seite. Okay. Leider, leider.
Ja, vielleicht tut sich da noch was. Aber ich finde es auf jeden Fall super spannend und ich glaube auch, dass es echt viele Leute interessiert. Und ich meine, es tangiert einfach auch super viele Menschen, weil ja, die Produkte, die kaufen wir alle. So.
Eben, ja klar, jeder konsumiert Lebensmittel dreimal am Tag. Also es ist auf jeden Fall ein universelles Thema.
Genau, ja. So, jetzt kommen wir mal zur Rubrik 5 schnelle Fragen an Amelie. Und zwar, also ich nenne es auch manchmal 5 Vegan Fingers of Death. Weil ich dieses Konzept von so einem Radiosender habe, den ich ziemlich nice finde. Und die Idee dahinter ist, dass ich dir halt so 5 kontroverse oder vielleicht auch so ein bisschen vorteilsbehaftete Fragen stelle und du relativ schnell und geschickt und vielleicht auch rhetorisch darauf antwortest. Genau.
So, gar kein Druck, gar kein Druck für mich.
Ach, die sind ganz easy diesmal.
Okay.
Bist du bereit, Amelie?
Ich bin bereit, ich bin so bereit.
Cool. Du singst ja auf Hochzeiten.
Mhm.
Ich vermute mal, dass das eher selten vegane Pärchen sind, die da heiraten.
Ja.
Wie leicht fällt es dir, die Gage von Kanisten anzunehmen?
Also, es fällt mir leicht. Und zwar deswegen, weil zwei Gründe. Wenn ich finanziell beruhigt bin, kann ich meine Message besser in die Welt tragen, weil ich mich sozusagen nicht damit rumschlagen muss, dass ich mir auch über meine Finanzen Sorgen machen muss. Und zweitens, wenn ich auf einer Kanistenhochzeit singe, dann habe ich natürlich auch die Chance, viel mehr Kanisten mit meiner Message zu erreichen und kann mit denen über den Veganismus reden. Was ich jetzt nicht unbedingt tue, wenn ich da gerade am Singen bin, aber der Gedanke zählt.
Okay. Tiere sind dreckig und verdienen es, gegessen zu werden. Keine Tiere zu essen ist ein Zeichen von Schwäche, oder wie siehst du das?
Es sieht absolut nicht so, überhaupt nicht. Für mich ist ein Zeichen von Stärke, Empathie und Empathie für alle Lebewesen. Und deswegen ist für mich die größte Stärke, wenn wir auch denen nichts antun.
Okay. Also der Nährstoffbedarf eines Menschen lässt sich nur mit tierischen Produkten decken. Wir kennen doch alle die Videos von veganen Influencern, die irgendwann mal wieder zum Fleisch oder Fisch greifen mussten.
Ja, also ich glaube, gerade diese veganen Influencer, ich möchte denen da auch nicht irgendwie in den Rücken fallen. Ich glaube, wenn man sich gut informiert, wenn man einfach auch darauf achtet, dass man ausgewogen sich ernährt und vielleicht auch zurückgreift auf einige Supplemente, vor allem, wir kennen es alle, B12, dann kann man absolut gesund vegan leben. Aber vielleicht sind manche einfach noch nicht so weit emotional gesehen und müssen deswegen wieder zurückrudern.
Ja, gut, die nächste Frage. Vegan ist teuer. Die Produkte sind super teuer und das können sich nur die Reichsten leisten. Bist du so eine reiche Lady oder wie schaffst du es, dich vegan zu ernähren?
Ich schwimme quasi im Geld und deswegen in allen veganen Produkten. Nein, natürlich nicht. Vegan ist dann teuer, wenn ich mich nur von Ersatzprodukten ernähre, wie irgendwie dem veganen Schnitzel oder was weiß ich. Aber grundsätzlich sind doch vegane Basic-Produkte die billigsten der Welt. Nudeln mit Tomatensauce, Bohnen mit Reis, keine Ahnung, das ist alles vegan und es ist alles super günstig.
Ich liebe vegane Schnitzel.
Ich auch.
Okay, nächste Frage. Liebe Amelie, Pflanzen sind doch auch Lebewesen. Hast du kein schlechtes Gewissen beim Salatessen?
Nein. Nein, habe ich absolut nicht. Sie haben nicht, sie haben kein Gehirn, kein Nervensystem wie wir, keine, was weiß ich, Nervenzellen. Deswegen habe ich da überhaupt kein schlechtes Gewissen.
Okay. Ja, voll gut. Ja, hey, du hast es super gemeistert.
Ich war richtig nervös. Okay.
Nee, das war echt ganz, ganz schön beantwortet. Aber ich finde, so diese Themen, die bewegen immer was in einem. Also mir geht es so, ich habe dann, das ruft immer sowas hervor und man hat mega Bock, sich darüber zu unterhalten. Und ich könnte auch, glaube ich, den halben Tag über diese Themen reden, weil die irgendwie halt auch dauerpräsent sind. Als Veganer ist man mit dem oft konfrontiert. Mhm. So. Aber ich finde es auch.
Schön, dass du das sagst, weil genau das ist auch wichtig oder genau das ist mir auch jetzt für meine Forschungsarbeit wichtig, dass es halt einfach ein Thema, das greifbar ist, ist ein Thema, das super relevant ist und super wichtig und so interessant, auch für Leute, die sich vielleicht vorher noch nie damit auseinandergesetzt haben. Und es ist so schön zu sehen, wenn man dann irgendwie ein Gespräch anstößt, sei das jetzt mit dir, aber auch mit Leuten, die, wie gesagt, halt dazu noch gar keinen Zugang haben. Es ist einfach mega interessant und schön für mich, dass ich so ein Multiplikator sein kann in dem Sinne.
Ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ja, ich finde auch, gerade wenn Leute sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, merkst du das relativ schnell in der Argumentation. Und dann ist es auch ganz cool, wenn man ihnen mal so ein bisschen, mal so ein bisschen diese Bildungslücken füllen kann. Nee, aber das sind ja auch, ich meine, ich habe auch erst mit 27 angefangen, oder war das mit 27? Ja, war's. Oh damn, ja. Auf jeden Fall, da habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und das war auch einfach wie so ein krasser Brainfuck, so boah, was ist denn da alles, was ich so nicht wusste. Und am Anfang kam es mir auch so ein bisschen vor wie so eine Verschwörung da. Ich konnte es nicht wirklich glauben. Und musste mich dann, das war nachdem ich Cowspiracy und What the Health gesehen habe,
ja.
Musste ich mich dann mega damit auseinandersetzen und habe halt gemerkt, okay, Mann, die haben recht einfach.
Ja, und das ist so krass, das ist wie so ein Erwachen irgendwie. Plötzlich ist die ganze Welt sieht anders aus, weil man hat vorher noch nie drüber nachgedacht und dann laufen einem solche Fakten über den Weg und es ist einfach so ein Mindfuck irgendwie.
Genau. Ja, mega.
Damit muss man, glaube ich, auch erstmal klarkommen, so in der ersten Zeit. Man ist so überfordert. Und was ich auch voll gemerkt habe, wie sich meine Argumentation oder auch meine Diskussionskultur total geändert hat, seitdem ich angefangen habe, vegan zu leben. Ich war am Anfang so emotional und aufbrausend, immer wenn es um dieses Thema ging, weil ich das nicht glauben konnte, dass wirklich alle so blind waren wie ich oder alle so blind sind, wie ich war. Und jetzt hat sich da so ein bisschen eine Ruhe eingestellt und jetzt kann ich auch auf einem ganz anderen Level diskutieren oder auch sprechen mit Menschen.
Das konnte ich auch feststellen. Witzig, dass du das sagst, weil bei mir war das so, zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch relativ häufig in der Kita gearbeitet und ich musste da halt sehen, wie die Kinder täglich tierische Produkte essen. Und ich meine, das sind die Kinder, weißt du? Wo ich mir dann so dachte, genau da müsste man ansetzen. Und genau da ist es auch noch fatal, wenn man den Kindern diese Produkte gibt.
Mhm, voll. Das ist für mich auch so richtig.
Nein, das muss ich jetzt ändern.
Kontraintuitiv, ist das ein Wort? Ja. Wenn man sich überlegt, so ein kleines Kind, das hört sich jetzt ein bisschen eh so an, aber ich meine das, keine Ahnung, so aus meinem Herz heraus. Wenn man sich ein Kind anschaut, das ist so das pure Leben, ist gerade auf die Welt gekommen. So, was ist mehr Leben als ein Kind? Und dann gibt man ihm was Totes zu essen. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn.
Ja, das ist richtig crazy. Ja. Aber die meisten werden halt so erzogen, immer noch.
Ja, es ist eine Ideologie, in der wir halt aufgewachsen sind. Und deswegen kann man, finde ich, auch dem Einzelnen nicht so eine... Klar hat jeder Verantwortung dafür, wie er handelt und wie er konsumiert, aber... Im Endeffekt ist es eine Ideologie, aus der es wahnsinnig schwer ist, glaube ich, auszubrechen. Und ja. Das müssen wir halt als Gemeinschaft irgendwie schaffen.
Ja, zusammen sind wir stark. Ja, lass uns mal noch so ein bisschen zusammenfassen, was wir so den Hörern und Hörerinnen mitgeben können. Vielleicht kannst du auch noch mal so das Essentielle aus deiner Studie oder aus eurer Studie zusammenfassen und so als Tipp verpacken. Genau. Mhm.
Also Fakt ist, dass durch die landwirtschaftliche Produktion Kosten entstehen, die wir derzeit nicht mit unserem Geldbeutel bezahlen, sondern zum Beispiel mit dem Klima, mit der Umwelt, mit unserer Gesundheit. Und würde man diese Kosten in die Lebensmittel mit einberechnen, dann wären vor allem tierische Lebensmittel so viel teurer. Und wir könnten als Konsumenten auch für uns ökonomisch eine ökologisch sinnvolle Entscheidung treffen. Wir würden in den Supermarkt gehen und würden uns eben nicht für die tierischen Produkte entscheiden, weil sie einfach so wahnsinnig teuer wären. Und das kann man sich vielleicht mitnehmen und dran denken, wenn man das nächste Mal eine Kaufentscheidung trifft. Boah, eigentlich, so billig ist es gar nicht. Ich zahle damit sowieso schon mit meinem Leben quasi oder mit dem Leben auch meiner Nachfahren. Und greife dann vielleicht mehr zu pflanzlichen Produkten. Also das ist so, glaube ich, die Kernaussage, die für mich auch wichtig ist, aus der Studie mitzunehmen.
Schön zusammengefasst. Jeder Einkauf ist ein Stimmzettel.
Ja, schon.
Geht mir da so durch den Kopf. Ja.
Schon, ja.
Hashtag veganisch besser. Ja. Ja, cool. Amelie, vielen Dank, dass du mitgewirkt hast bei dieser Folge.
Ja, danke dir, ich freue mich voll. Das war cool.
Ja, ich mich auch. Es war mega spannend. Und ich denke, da werden wir noch einiges von dir hören in Zukunft.
Oh ja, keep your eyes peeled. Dankeschön.
Okay, dann ciao zusammen an dieser Stelle.